Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Momente kennt und vielleicht auch gerade die Männer, wo wir unsere Frauen vorstellen sollen bei jemandem. Vielleicht habt ihr das auch schon mal total verpeilt oder sogar vergessen. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ja, das habe ich. Du stehst da, die Frau kommt irgendwie so mit dazu, wo du gerade dich unterhältst, redest einfach weiter oder denkst vielleicht, kennen ja schon alle. Und das kann etwas unangenehm werden, vielleicht in dem Moment, vielleicht später. Aber auch die Mütter, die Frauen, die Väter, wir als Freunde, als Arbeitskollegen, vielleicht gibt es Momente, wo wir jemanden vorstellen sollten und irgendwie haben wir das nicht so gut hinbekommen. Aber jetzt stell dir mal das genaue Gegenteil vor, dass das richtig gut klappt, in einer besonderen Art und Weise. Ja, ihr Frauen, wenn euer Mann euch mit eurer besten Errungenschaft vorstellt, euch vorstellt als die schönste Frau des Landes, Klammer auf, laut Hiob 42 ist das Kezia, Klammer zu, oder als krönenden Abschluss präsentiert der Mann eure größte Leistung, die ihr vollbracht habt. Das wäre mal eine besondere Vorstellung mit besonderen Eigenschaften, wie die Person ist, was sie getan hat. Und auch wenn wir vielleicht unsere Kinder so vorstellen oder du einen Freund vorstellst für die Clique oder einen neuen Arbeitskollegen, der ins Team kommt. Wisst ihr was? Bei Johannes, dem Täufer, war das genau so. Der hat nicht einfach gesagt, guck mal da, da ist Jesus. Der hat ihn mit wunderbaren Eigenschaften, mit wunderbaren Worten vorgestellt. Er hat aus den Vollen geschöpft. Und das wollen wir uns heute anschauen, wie er Jesus den Menschen darstellt, wie er Jesus groß macht. Und vielen Dank auch für die Lieder, die wir singen durften, dass ihr uns mit reingenommen habt in das Musizieren, ins Singen, dass wir Gott anbeten konnten und auf Jesus Christus blicken konnten. Und in Johannes 1 finden wir die Vorstellung Jesu Christi durch Johannes den Täufer, als er zu ihm kommt. Und er macht durch drei Bezeichnungen, drei Ausdrücke deutlich, dass Jesus Christus Gott ist. Lass uns gemeinsam diesen Bibeltext lesen, Johannes 1, ab Vers 29. Am folgenden Tag sieht er, also Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Worte aus der Heiligen Schrift, Worte unseres lebendigen Gottes. Ich möchte euch nochmal bitten, aufzustehen, dass wir gemeinsam beten und unseren Herrn Jesus Christus um Kraft und Hilfe bitten. Jesus Christus, danke dafür, dass wir hier sein dürfen. Und ich bete darum, dass du uns Einsicht gibst in dein Wesen, in dein Werk, dass wir begeistert sind von dir und von dem, wie Johannes dich präsentiert hat und dass wir von dieser wunderbaren Präsentation deiner selbst heute etwas mitnehmen können. Ja, dass wir begeistert sind und bestätigen können, du bist unser Herr und Gott. Amen. Und genau das ist die Frage, die ich dir und mir, die ich uns heute nochmal bewusst vor Augen führen möchte: Ist Jesus Christus dein Herr und Gott? Grundsätzlich, denke ich, ist das bei vielen hier, das weiß ich, weil sie es mir gesagt haben oder im Leben auch dann Indizien zu finden sind, dass sie sagen: Ja, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Doch wissen wir, dass es immer wieder einzelne Bereiche gibt, wo wir das nicht so haben wollen, wo wir lieber selber Gott sein wollen. Aber ich möchte uns Jesus Christus, oder vielmehr Johannes, präsentiert uns Jesus Christus als Gott durch drei Dinge, die wir in unserem Abschnitt finden. Er nimmt die Sünde weg. Das kann nur Gott. Er ist ewig. Nach hinten heraus wissen wir, dass es für uns auch ewig ist, aber vorne raus, naja, wir sind irgendwann geboren. Gott ist ewig. Und ein drittes Merkmal, ein dritter Beweis in unserem Abschnitt, den Johannes deutlich macht, er tauft mit Heiligen Geist. Das, was Gott gesagt hat, ich werde den Geist senden. Es tut Gott. Und deswegen ist das Ziel, Leute, dass wir Christus in seiner Größe, in seiner Vorstellung hier, in dieser erhabenen Art und Weise, wie Johannes ihn deutlich macht, dass wir ergriffen sind, dass wir sagen, ja, das ist mein Herr und mein Gott. Dass dadurch unser Glaube wirklich gefestigt wird und lebendig wird, aufgefrischt wird, wo er vielleicht eingetrocknet ist. Und dieser Ausdruck, mein Herr und mein Gott, der kommt aus dem Johannesevangelium von Thomas, wo Thomas den auferstandenen Jesus sieht und die Löcher sieht, die Seite sieht, seine Hand hineinlegen darf und einfach nur sagt, mein Herr und mein Gott. Und wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, was ist dann die Schlussfolgerung daraus? Beziehungsweise wie sollte unser Leben dann aussehen, wenn wir sagen, ja, du bist mein Herr und mein Gott? Dann bedeutet es, dass da eine Autorität ist in unserem Leben, dass er etwas zu sagen, nicht etwas zu sagen hat, sondern alles zu sagen hat. Unser Leben, das grundsätzlich von Natur aus verkorkst ist, wie die Bibel deutlich macht, dass wir eben nicht so leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Dafür kam das Lamm Gottes, um diese Sünde zu tragen, diese Trennung zwischen Gott und Mensch aufzuheben, durch sein Sterben und Aufzustehen, neues Leben zu bewirken. Und glaubst du das? Und damit sind wir genau in der Absicht des Johannesevangeliums, dass wir Jesus Christus erkennen als den Christus, als den Sohn Gottes, und dass wir an ihn glauben und durch den Glauben Leben haben in seinem Namen. Johannes 20. Mein Herr und mein Gott. Und so gehen wir in diesen ersten Beweis rein, in diesen ersten Ausdruck, dass er die Sünde wegnimmt. Ja, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und wir lesen hier, das ist am folgenden Tag passiert und das war quasi die Begebenheit, die wir letzte Woche uns angeschaut haben, wo die Leviten und Priester zu Johannes, dem Täufer, kamen und gefragt haben, wer bist du eigentlich und warum taufst du eigentlich? Wir haben gehört, dass wir Christus durch unser Reden, durch unser Tun und durch unsere Haltung in den Mittelpunkt rücken sollen. So wie Johannes das getan hat. Und Johannes hört damit nicht auf. Er legt sogar gewissermaßen noch einen drauf und sagt, der ist es. Und er erklärt dann, wer dieser Jesus ist. Ja, und er hat mittlerweile auch mehr Erkenntnis bekommen über diesen Jesus Christus. Wie wir gelesen haben, blickt er ja zurück auf ein Geschehen, das ist die Taufe von Jesus, wo er den Heiligen Geist wie eine Taube auf Jesus herabkommen sieht. Damit blickt er zurück auf eine Begebenheit in der Taufe. Und die lag schon ein bisschen zurück. Das heißt, wenn er Jesus hier sieht, sieht er ihn mindestens ein zweites Mal. Denn bei der Taufe lesen wir davon, dass Jesus unmittelbar danach in die Wüste gegangen ist, um vom Satan versucht zu werden, wie die anderen Evangelisten es berichten. Und Benedikt Peters zieht gewissermaßen hier die Fäden zusammen. Ja? Die Taufe Jesu, darauf folgt die Versuchung. Ja, wir sehen hier, gestern war es so und heute kommt Jesus wieder, das heißt, irgendwo davor muss die Taufe stattgefunden haben, aber dazwischen war dieses große Ereignis der Versuchung. Und er sagt, dabei hatte er Jesus sich als der Sündlose erwiesen und kehrt nun zum Jordan zurück. Wie passend ist der Ruf, wie Johannes ihn empfängt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er musste sündlos sein, wenn er die Sünde der Welt wegnehmen sollte. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Johannes beschreibt die Taufe Jesu hier nicht. Ja, wir wissen aber, dass es Voraussetzung ist, weil er rückt blickt auf das, was dort geschehen ist. Jesus wurde im Jordan getauft. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal gefragt habt, was daran besonders ist. Wir haben letzte Woche angeschaut, was die Taufe für den Johannes für eine Bedeutung hatte. Und wir haben gesagt, es war eine Taufe, die auf den Messias vorbereitet und eine Taufe, wo er aufgerufen hat zur Buße. Habt ihr euch gefragt, warum Jesus diese Taufe vollzogen hat? Die Taufe der Buße? Hatte Jesus Buße notwendig? Ich denke nicht. Er ist der Sündlose. Und Johannes versuchte ihn, und da können wir mal ins Matthäus-Evangelium gehen, Kapitel 3, er versuchte ihn sogar daran zu hindern und hat gesagt, nee, ich will dich nicht taufen. Sehr interessant, wie Johannes das beschreibt, Matthäus das beschreibt, über Johannes den Täufer. Matthäus Kapitel 3, die Verse 14 und 15, oder wir lesen ab Vers 13, das ist die ganze Begebenheit. Wo es steht, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihn und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Jesus antwortete, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Also Johannes versuchte, Jesus zu wehren und sagt, nee, Moment, es müsste andersrum sein, aber Jesus gibt hier schon so eine Andeutung, warum es denn noch notwendig ist, dass er getauft werden soll. Ja, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und ich denke, das ist ein Hinweis auf das große Werk, was er vor sich sieht. Auf Golgatha wird er die ganze Gerechtigkeit Gottes erfüllen durch sein Sterben als Sündloser. Damit schafft er die Grundlage, damit er gerichtet wird, anstatt dass wir gerichtet werden. Er hat den ganzen Willen Gottes getan, hat das ganze Gesetz gehalten und so hat er Gottes Gerechtigkeit Genüge getan. Er lässt sich taufen und das sagt er halt selber, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, um genau diesen Weg zu gehen, den ganzen Gehorsam Christi zu gehen. Und ich denke, ein weiter wichtiger Aspekt war natürlich der Aspekt des Vorbildes für das Volk, dass er sagt, hey, er ist der Wegbereiter, hört auf ihn. Er ruft euch zur Umkehr auf. Wenn wir zurückgehen ins Johannesevangelium, dann ist das alles schon passiert. Johannes blickt zurück, Johannes der Täufer, und bezeugt das, was er gesehen hat in unseren Versen. Und Johannes ist der Evangelist, der dann das Zeugnis von Johannes nach der Taufe hier noch einbaut. Das macht kein anderer Evangelist. Und diese wunderbaren Worte finden wir nur bei ihm. Und wir sehen, dass Jesus auf ihn zukommt und er beginnt, Jesus den Menschen zu präsentieren. Der Menge, seinen eigenen Jüngern, die da waren. Ohne Umschweife identifiziert er diesen Mann als den Jesus, den Christus. Und er bezeichnet ihn mit ganz besonderen Worten. Ja, ein eindrückliches Bild, wenn er hier vom Lamm Gottes spricht. Er braucht dafür ein sehr eindrückliches Bild, was den Menschen sehr bekannt ist. Ja, wir müssen immer daran denken, dass der Brief, der ist ja ungefähr 60 Jahre später, das Evangelium 60 Jahre später geschrieben worden. Und wir müssen davon ausgehen, um zu verstehen, was wissen die Menschen hier in der Geschichte überhaupt über das Lamm? Ich kann euch sagen, ich habe so viele Stellen gefunden, das Alte Testament ist voll davon, wie von dem Lamm die Rede ist. Und sie haben verstanden, was das Lamm für eine Bedeutung hat. Einfach mal so ein paar Stellen und so ein paar Ausdrücke, die sie mit Sicherheit mit dem Lamm in Verbindung gebracht haben. Das Lamm steht für Unschuld. Das kannten sie, angefangen schon von der Begebenheit von Abraham und Isaak, dass dann ein Lamm geopfert wurde, aber dann vor allem das Passahlamm. Das Lamm, was für Unterwürfigkeit steht, für ein stilles Leiden. Und auch das kannten sie. Und ihr seht vielleicht, ich habe immer Vergleichsstellen fürs Neue Testament, wo das auf Jesus bezogen worden ist. Sie wussten, dass das Lamm für Hingabe, für ein Opfer steht. Dass Gott dieses Lamm bereitgestellt hat. und insbesondere, wie gesagt, die ganze Begebenheit um das Passahlamm bei ihrem Auszug aus Ägypten, wo das Lamm anstelle des Erstgeborenen sein Blut gegeben hat, was an die Türpfosten gestrichen wurde. Das Lamm, Jesus Christus, und in der Offenbarung, wir finden es so oft, dass er dieses würdige, dieses herrliche Lamm ist. Er lebt und er ist derjenige, der als Bräutigam, als Lamm die Hochzeit mit der Gemeinde feiern wird. Das Lamm, so sagt Johannes, hat diese eine Mission, dass er die Sünde der Welt wegnimmt. Und das ist der Kern für unseren ersten Punkt. Alle Menschen, wir alle sind für unsere Sünden verantwortlich. Für das, was wir gegenüber dem, was Gott von uns möchte, eben falsch nicht tun. Dass wir ihm nicht Dank und Ehre darbringen. Und das zieht Gottes Konsequenz nach sich, Gottes Gericht sagt nicht. Aber Gott ist gnädig und nimmt sich der Sünde an. Schon im Alten Testament hat er Tiere opfern lassen ohne Ende. Das Blut wurde bezahlt. Aber das Blut der Lämmer nahm nicht wirklich die Sünde weg. Es bedeckte viel mehr, aber sie wiesen auf etwas hin, auf das Lamm, was eines Tages das vollkommene Opfer sein würde. Das nicht nur für die einzelnen Sünden, sondern hier in unserem Text steht die Sünde der Welt. Also letztlich die Macht der Sünde, die uns bindet, die uns hält, zerstören würde. Dass er das weggenommen hat. Dass die Sünde der Welt wegnimmt. Also geht es nicht um die einzelnen Sünden in unserem Leben, die Johannes hier anspricht, sondern um dieses Grundproblem, dass wir Sünder sind. Dass wir da nicht rauskommen als natürliche Menschen. Aber dass dieses Lamm nun die Versöhnung zu Gott herstellt. Stellt euch mal vor, in dieser Art und Weise wird unser Jesus Christus hier präsentiert. Was für ein großes Bild gemalt wird. Und Jesus Christus hat sich für die gesamte Menschheit hingegeben. Es genügt, was er getan hat. Aber Johannes in seinem Evangelium hat schon vorhin in Versen 11 und 12 gesagt, nur die, die es annehmen, werden Kinder Gottes. Jesus trug die Sünde der Welt ans Kreuz. Auch deine, auch meine. Und jetzt fragen wir uns, wenn er hier spricht von der Sünde der Welt, gehören wir nicht dazu? Doch, natürlich gehören wir auch dazu. Was bedeutet das für dich und mich? Es bedeutet, dass Jesus auch für dich und für mich an dieses Kreuz gegangen ist, dass er für dich und für mich die Sünde weggenommen hat, diese Macht durchbrochen hat, dass unsere Schuld, unsere Sünde beseitigt und vergeben werden kann. Und das allein, und so wissen wir schon vom Alten Testament her, im Neuen Testament wird Jesus damit konfrontiert, Moment mal, Sünden vergeben kann nur Gott. Und genau das ist er. Jesus ist Gott, denn nur Gott kann Sünde vergeben. Ein Hinweis darauf, auf seine Gottheit. Und wenn er der Lebendige, der einzig wahre Gott ist, unser Gott, wie er uns in seinem Wort vorstellt, wie er in der Bibel dargestellt wird, dann gibt es über ihn keinen. Er ist die höchste Autorität. Er ist derjenige, über den es keinen größeren mehr gibt. Und dem wir Rechenschaft geben müssen über unser Leben. Und wenn wir nicht über unser Leben Jesus Christus oder Jesus Christus präsentieren können und sagen, nein, ich habe an Jesus Christus geglaubt. Er hat meine Sünden mit ans Kreuz genommen und ist für sie ans Kreuz gegangen. Er hat bezahlt. Wenn wir das nicht sagen können, dann haben wir es verrafft. Deswegen ist die Frage, wie ist dein Verhältnis zu diesem Jesus, den Johannes uns hier vor Augen malt, als derjenige, der dein Problem und mein Problem der Sünde und dieser Trennung zu Gott löst? Hast du Jesus Christus im Glauben als deinen Retter und Herrn angenommen? Und wenn ja, wie zeigt sich das in deinem Leben, dass er die Autorität hat? Wie zeigt sich in deinem Leben, dass er der Herr und Gott ist? Welche Denkweisen leiten dich, wenn du Prioritäten setzt? Welche Überzeugung hast du, wenn du Entscheidungen triffst? Wer oder was regiert dich, wenn du redest oder tust? uns noch so schön im Hauskreis, Kolosser 3,17. Alles, was wir sagen oder unser ganzes Werk, was wir tun, sollen wir im Namen des Herrn Jesus tun. Regiert er dein und mein Reden und Handeln? Und wenn es nicht Christus ist, dann ist es irgendjemand oder irgendetwas anders. An anderer Stelle haben wir von anderen Herren oder auch mal von Götzen gesprochen, die wir in dem Moment wichtiger haben in unserem Leben. Aber heute geht es darum, dass wir Christus vor Augen haben, dass unser Glaube da an ihn fester gegründet ist, dass unser Denken und unser Reden und unser Tun lebendiger wird, indem wir festhalten an ihm. Und wenn wir diese Sicht nicht haben, wenn wir nicht dieses Festhalten an ihm haben, sondern uns an andere Dinge festhalten und davon unser Denken, unsere Überzeugungen prägen lassen, dann ist das wie, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wie so ein unmotivierter Händedruck. Ja, man möchte so richtig die Hand geben und dann kommt sowas entgegen. Ja, kennt man vielleicht. Hat man irgendwie so ein Bündel Haut und Fleisch und Knochen, aber man kann gar nicht zudrücken, es entwischt direkt. Und so ist dein und mein Leben, wenn Christus nicht der Herr ist, dann wabbelt das da so vor sich hin, möchte ich einfach mal sagen. Es ist nicht greifbar. Der Alltag ist einfach so. Das heißt nicht, dass wenn wir mit Jesus leben, dass alles toll und super ist und wir nur auf Höhe 200 und Wolke, ja, ist das 10, 7 schweben. Aber wenn wir an Jesus Christus festklammern, dann ist unser Glaube fest und unser Leben mit ihm lebendig. Das ist genau das, was Johannes mit seinem Evangelium erreichen möchte. Dass wir unseren Glauben festmachen an Christus und durch den Glauben an seinen Namen oder in seinem Namen Leben haben. Jesus ist Herr und Gott, weil er die Sünden wegnimmt. Und damit ist er es wert, dass unser Leben, dass dein und mein Leben konzentrierter von ihm bestimmt wird. Immer mehr Einzelheiten unseres Lebens ihm abgegeben werden. Dass unsere Prioritäten von ihm und von seinem Denken her gesetzt werden. Dass unsere Entscheidungen für seine Ehre getroffen werden. Dass unser Reden, unser Tun seinem Charakter entsprechen. Und jetzt haben wir, so vergleiche ich es oft, so einen schönen 500-Euro-Schein zu seiner Ehre. Super, machen wir. Stimme voll mit zu, aber was heißt das konkret? Wo fangen wir an? Wenn ihr euch einen Zettel draußen genommen habt, was ist jetzt Frage Nummer 3? Wie gehen wir konkrete Schritte dahin? Ich möchte nur den Beginn oder die Grundlage einfach aufzeigen. Wenn wir jetzt sagen, ja, Jesus ist mein Herr und mein Gott und ich möchte mit ihm leben. Es gibt kein Höheres. Ich möchte ihn anbeten, ihm die Ehre geben in meinem Leben. Dann ist der Schlüssel der, dass wir bei ihm bleiben, dass wir in einer engen Beziehung mit ihm leben. Dass er, der unsere Sünde getragen hat, der Wichtigste in unserem Leben ist. Und dass wir diese tägliche Gemeinschaft mit ihm suchen. Hapert es in meinem Leben am Bibellesen, am Nachsinnen über sein Wort, am Gebet, dann hapert es auch in der praktischen Theologie, möchte ich sagen, in meinem Leben. Kezia erfährt das ganz schnell, die Kinder bei mir erfahren das ganz schnell, dass da vielleicht nicht so intensiv einfach dieser Kontakt mit diesem Jesus gesucht wird. Dass Prioritäten anders gesetzt werden, Entscheidungen schlecht getroffen werden. Der Charakter des alten Saschas wieder mehr zum Vorschein kommt. Aber wenn wir mehr und mehr diese Überzeugung haben, Jesus Christus ist unser Herr und unser Gott und dieser erste Punkt zeigt es. Er nimmt die Sünde der Welt, er ist Gott. Dann soll er mein Leben widerspiegeln. Und in dieser engen Beziehung, und das ist die Grundlage dessen, da wollen wir anfangen. Oder da wollen wir dran festhalten. Diese Überzeugung soll uns mit hineinnehmen und Entscheidungen treffen lassen. Er ist es wert, mehr Zeit der Kommunikation mit ihm zu verbringen. Dass unser Glaube gefestigt und lebendig wird. Jesus Christus ist Gott, weil er die Sünde der Welt wegnimmt. Aber er besitzt auch eine besondere Eigenschaft, die wir nicht haben. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Er ist ewig. Er ist ewig. Und damit schauen wir zurück in Vers 30. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Das kann man sehr schnell überlesen. Aber es steckt eine so immense Bedeutung drin, ja? Johannes der Täufer, immer wieder macht er nur eins, haben wir letzte Woche festgestellt, nochmal neu, er verweist immer auf Christus. Er sagt immer, lass uns Christus in den Mittelpunkt rücken. Und das zeigt er mit seinem eigenen Leben. Und er sagt, nach mir kommt einer, den müssen wir anschauen, der muss im Mittelpunkt unseres Lebens sein. Und Johannes sagt ziemlich deutlich, dass das dieser Mensch ist, der da kommt. Jesus, dieser ist es, sagt er. Dieser ist es. Und er hat vorher schon von ihm gesagt, der war er als ich. Und wir wissen, wenn hier steht, nach mir kommt ein Mann, dass er ein Mensch ist. Das wird ja in einem Wort einfach nochmal ganz deutlich gesagt. Er ist ein Mann, er ist ein Mensch. Er ist erkennbar als jemand, der auch müde werden kann. Erkennbar als jemand, der Durst und Hunger hat, der schwitzt. Und viele Dinge mehr, die wir von Jesus sehen. Aber im nächsten Satzteil berichtet er auch von dieser anderen Natur, die Jesus zugleich innehatte. Er ist vollkommen Gott. Warum? Hier steht, dass er war, er gewesen ist, sehr wahrscheinlich, also zeitlich er da war. Und in der Begründung wird es gesagt, er war eher als ich da. Er ist vor mir, er hat Vorrangstellung und er war eher als ich da. Was bedeutet das, dass wenn Johannes doch wenige Monate vor Jesus geboren worden ist? Die Überschrift des zweiten Punktes sagt es eigentlich schon, Jesus hat vorher schon existiert. In Johannes 1, die ersten drei Verse, haben wir das gesehen, dass er bei Gott war, dass er Gott war, dass er schon bei der Schöpfung präsent war. In Johannes 8 sagt er es nochmal, ehe Abraham war, bin ich. Abraham hat 2000 Jahre vorher gelebt, die Schöpfung war x Jahre noch davor. In Johannes 17, Vers 5 lesen wir davon, dass er beim Vater war, ehe die Welt existierte. Und mit euch möchte ich zusammen Hebräer 1, Vers 8 lesen, weil wir das auch nochmal in einem wunderbaren Ausdruck dort finden, wie über den Sohn gesprochen wird. Hebräer 1, Vers 8. Vers 7 steht, und von den Engeln zwar spricht er, der Engel, der seine Engel zu Winden macht und seinen Diener zu einer Feuerflamme, aber von dem Sohn spricht er. Dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Ein sehr, sehr deutlicher Vers, wie ich finde. Lesen wir nicht nur was von dieser ewigen Herrschaft und nicht nur nach hinten raus in der Ewigkeit, sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zweite, was wir sehr direkt sehen, der Sohn ist gleich Gott, mein Herr und mein Gott. Aber auch im Alten Testament finden wir so deutliche Hinweise schon auf den Sohn, auf den Messias. In Jesaja 9, Vers 5, das Kind, was uns geboren ist, der Sohn, der uns gegeben wird, was ja auf den Messias hingesprochen worden ist, der wird Vater der Ewigkeit genannt. Wenn wir jetzt mal ins Alte Testament gehen, zum Buch Micha, dann finden wir eine so tolle Stelle über den Geburtsort von Jesus. Das sechstletzte Buch, denke ich, im Alten Testament, vor Habakuk, das kennen wir vielleicht noch. Micha 5, Vers 1. Und Matthäus bezieht diesen Vers, als er in seiner Geburtsrede es niederschreibt über Jesus in Kapitel 2 im Matthäusevangelium, bezieht er das auf Jesus Christus. Und in Micha 5, Vers 1 steht, du Bethlehem Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda. Aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Wunderschön beschrieben. Und auch hier direkt zusammengebracht, nicht nur Bethlehem, meines Wissens gab es glaube ich sogar zwei Bethlehem und hier wird Bethlehem Ephrata genannt. Das ist genau dieser Ort, wo Jesus geboren wurde. Und damit können wir eigentlich festhalten, mit den zwei Stellen, die wir gelesen haben, Jesus Christus ist Gott. weil nur Gott ewig ist. Jesus Christus ist voll und ganz Mensch und voll und ganz Gott. Das können wir an verschiedenen Dingen mal so unterscheiden, aber vor allem ist er in einer Person vollständig vereint, beides. Was hat das mit unserem Leben zu tun? Was hat das mit unserem Leben als Christ zu tun? Nun, ein Leben als Christ würde es nicht geben, wenn er das nicht wäre. Wenn er nicht Mensch und Gott wäre. Denn folgende drei Bedingungen müssen wir eigentlich festhalten, wenn wir an seinen Kreuzestod denken und an diesen stellvertretenden Tod für deine und meine Schuld. Es konnte nur genauso funktionieren, dass er erstens Mensch sein musste. Das Blut von Tieren hat nicht ausgereicht. Und nur ein Mensch kann an der Stelle eines Menschen an dieselbe Stelle treten. Zweitens musste er selber sündlos sein, denn sonst hätte er nur für die eigene Sünde sterben müssen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das wissen wir. Wir müssten für unsere eigene Sünde sterben. Jeder muss alleine vor Gott gerade stehen, aber dadurch, dass er sündlos war, gab es die Möglichkeit, dass er auch für die Sünden der anderen stirbt. Und drittens, er musste Gott sein. Sonst wäre es nur möglich, für eine andere Person zu sterben. Aber an dieser Vollkommenheit, dass er Mensch und Gott zugleich und auch sündlos war, war dieses Werk am Kreuz überhaupt möglich. Und das ist mein Wunsch, dass wir mehr von diesem großen, ewigen Gott, wie Johannes uns ihn hier präsentiert, unserem Herrn Jesus Christus sehen, und das treibt uns in die Anbetung. In den Punkt, dass wir singen, und auch das haben wir Donnerstag noch im Hauskreis gehabt, oder davor die Woche vor allem, auch durch Lieder ermahnen und zurechtbringen und lehren und auf diesen Christus hinweisen, dass Christus in uns wohnt. Reichlich, Kolosser 3,16. Christus allein ist würdig, angebetet zu werden, dass jede Faser unserer Seele ihn erhebt. Ich blicke staunend auf zum Kreuz von Golgatha, dorthin, wo Jesus selbst den Tod bezwang. Wunder der Gnade, was für mich am Kreuz geschah. Er starb für meine Schuld, damit ich leben kann. Und das möchte Johannes durch sein Evangelium deutlich machen. Deswegen bringt er hier diese Vorstellung von Jesus durch Johannes den Täufer hervor und sagt, das ist Jesus. Glaube an ihn als den Christus, als den Sohn Gottes und hab in diesem Glauben Leben. Jesus ist herrlich. Er allein ist es würdig, angebetet zu werden. Und das ist die Grundlage für unser Leben, für die Ausrichtung unseres Lebens. Dass wenn wir bezeugen, er ist mein Herr, mein Gott. Und das macht Johannes deutlich, er ist es. Dass unser Leben ganz andere Bahnen einschlägt, als wenn wir diese Überzeugung nicht hätten. Und ein letztes, in den letzten Versen, er tauft mit Heiligen Geist. Wir gehen zurück in Johannes Evangelium, Vers 31. Ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, um mit Wasser zu taufen. Ich kannte ihn nicht, aber, nochmal in Vers 33, was bedeutet das? Johannes war doch mit Jesus verwandt, das wissen wir aus dem Lukas-Evangelium, und so kannte er ihn doch gewiss. Auch sein Vater selbst, also der von Johannes, der hat eine so enorme Prophezeiung über das Leben von Johannes in Bezug auf diesen Jesus, auf den Messias gebracht. In Lukas 1, Vers 76 sagt er, du Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt, du wirst vor dem Angesicht des Herrn treten, seinen Weg bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung der Sünden. Er sagt, Johannes, das wirst du tun. Du kennst ihn doch, würden wir jetzt hier an dieser Stelle sagen. Und er sagt, hey, irgendwas ist mit diesem Jesus, der zu mir kommt. Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Nicht, dass ich dich taufe. Also irgendwas musste er doch von ihm gewusst haben, und doch sagt er hier, ich kannte ihn nicht, und das ist ja nun rückblickend genau auf dieses Taufgeschehen, wo er diese große Erkenntnis hatte, die er nun in den Versen 32 und 33 beschreibt, diese Bestätigung die er vom Vater bekommen hat, den du sehen wirst, wo das geschieht, der ist es. Und die hat er da bekommen. Rückblickend sagt er jetzt, ich habe das an dem Punkt verstanden. Ich kannte ihn nicht. Und ich bin erstmal mit dem Auftrag gekommen, zu taufen oder das Volk auf Jesus hinzuweisen. Aber da habe ich wirklich erkannt, wer er ist. Er ist der Retter. Er ist das Lamm, was die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes ist mit diesem Auftrag gekommen. Und die Leute, die haben ihn angenommen und manche haben ihn nicht angenommen. Insbesondere die Pharisäer, lesen wir in Lukas 7, lehnten ihn ab, haben so den Ratschluss Gottes für sich wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht taufen ließen. Er ging hin, er tat, was Gott ihm befohlen hat. Er predigte, er taufte, er kam dabei zu dieser großen Erkenntnis, wer Jesus Christus ist. Und damit hält er nicht zurück. Er sagt jetzt all seinen Leuten, die um ihn herum stehen, das ist er. Das ist er. Vers 32 bezeugt er und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfallen und er blieb auf ihm. Der Geist blieb da. Johannes beschreibt dieses persönliche Erlebnis nach der Taufe Jesu, was er hier erlebt hat. Johannes hat es mit eigenen Augen gesehen. Der Geist, der wie eine Taube aus dem Himmel herabgekommen ist. Aber jetzt kommt das Besondere. Der Geist blieb auf ihm. Die alttestamentlichen Propheten zum Beispiel, die hatten auch teilweise den Geist bekommen für ihre Zeit der Berufung, ihres Auftrages, für ihre Aufgabe. Und dann ging er wieder fort. Aber nun ist was anders. Er blieb auf ihm. Und dann erklärt Johannes in Vers 33 die Besonderheit. Zunächst wieder, ich kannte ihn nicht, aber er kannte Jesus vorher nicht als Messias, aber bei der Taufe ging nun diese Prophezeiung in Erfüllung, wo er sagt, der mich gesandt hat, Gott, der Vater, mich mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, wenn du das sehen wirst, er wird es sein, der auch mit Heiligen Geist tauft. Also er hat hier von Gott dem Vater über Jesus etwas über den Heiligen Geist, haben wir übrigens alle drei Personen der Gottheit hier bei der Taufe natürlich vorhanden. Und Johannes, der Täufer, blickt zurück und sagt, ich habe doch von Gott diesen Auftrag bekommen und ich habe es gesehen und ich bezeuge das, es ist so passiert. Das Zeichen des Messias. Da, wo das passieren wird, wo der Geist bleiben wird, der wird mit Geist taufen. Und damit hat Johannes die Sicherheit, dass Jesus derjenige ist, der das tun wird. Und jetzt haben wir die Leute wieder da, die da rumstehen. Die wussten nämlich eine Sache aus dem Alten Testament. Was anderes hatten sie ja nicht. Sie wussten, Gott würde kommen und würde den Geist senden. Würde den Geist ausgießen über die Völker. Und das ist der Grund. Jesus Christus ist Gott, weil Gott selber angekündigt hat, ich werde den Geist ausgießen. Und Johannes sagt, es ist dieser Jesus, Gott, der das tun wird. Das Taufen mit Heiligen Geist. Das ist eine spannende Frage in vielerlei Hinsicht. Ist das was Besonderes? Ist das ein besonderer Akt? Das ist eine gute Frage, die man sich stellen kann. Ja, ich denke, es ist was Besonderes, aber wie genau ist das zu verstehen? Vielleicht erstmal ein paar Einwände ganz kurz. Ich will nicht viel darauf eingehen. Wir haben eine sehr lange Predigt, oder nicht so lange, aber schon lange her, so eine Predigt drüber gehalten. Die kann man gerne nochmal nachhören. Apostelgeschichte 1, 4 bis 8. Der erste Punkt haben wir ausführlich darüber berichtet und erklärt, was die Taufe mit Heiligen Geist bedeutet. Was sie auf jeden Fall nicht ist, es ist keine zweite Erfahrung im Leben eines Christen, die er machen muss. Es ist keine bewusste Erfahrung eines Gläubigen in seinem Leben. Ja? Es ist keine besondere Berufung, die auf einmal irgendwann eintritt. Es ist kein außergewöhnlicher Segen mit Gaben, keine spezielle Zurüstung für den Dienst. Und es ist auch nicht dasselbe, wie mit Heiligen Geist erfüllt zu sein. Das ist auch nochmal was anderes. Das haben wir im Glaubenskurs, glaube ich, gehabt. Was das bedeutet, mit Heiligen Geist erfüllt zu sein, das ist total relevant für unser tägliches Leben. Aber was ist diese Taufe? Und da gibt es im Neuen Testament 7 Stellen, die genau das beschreiben, was sie ist. Und da möchte ich jetzt ganz kurz durchgehen, dass wir einmal eine Übersicht haben. Und ich lade euch ein, Apostelgeschichte 1, 4 bis 8, den ersten Punkt einfach zu hören. Da wird es etwas ausführlicher gemacht, hier in der Zusammenfassung. Die Evangelien, sie beschreiben alle dieses Ereignis als ein zukünftiges Ereignis und legen fest, Jesus wird das tun. Das war Johannes der Täufer, das gesagt. Ja, wie wir gerade gelesen haben, die anderen Evangelien berichten auch davon. Dann finden wir in Apostelgeschichte 1, Vers 5, wie Jesus selber sagt, dass er das tun wird, in wenigen Tagen. Das heißt, etwas wird geschehen in wenigen Tagen und sie sollen so lange in Jerusalem bleiben. Und das ist der Tag, wo er das sagt, wo er kurze Zeit später in den Himmel auffährt, also Himmelfahrt. Die Jünger sind noch nicht geistgetauft, wie es hier zum Ausdruck kommt. Und er sagt, bleib in Jerusalem und da wird es geschehen, in wenigen Tagen. Und sehr interessant dann in Apostelgeschichte 11 ist es Petrus, der nun zurückblickt auf ein Geschehen, was in Apostelgeschichte 10 erlebt hat und hat sich erinnert, Moment, jetzt kommt der Heilige Geist auf die Heiden, das erinnert mich aber an das, was schon geschehen ist, an Pfingsten. Also er blickt auf eine vergangene Sache und sagt, hey, es geht um die Geburt der Gemeinde, um Pfingsten, als der Heilige Geist zu all denjenigen gekommen ist, die gläubig sind. Und ab da dauerhaft in ihnen wohnt. Und die siebte Stelle, die macht es dann sehr deutlich, dass das immer wieder passiert, dass in den Leib hineingetauft wird. 1. Korinther 12, und zwar in die Gemeinde, werden all die eingegliedert, die an Jesus Christus glauben, als sie den Heiligen Geist empfangen haben. Wenn man diese sieben Stellen sich einfach anschaut, beziehungsweise acht, rückblickend Apostelgeschichte 10, dann kommen wir genau zu diesem Schluss, dass der Heilige Geist Pfingsten seitdem in jedem Gläubigen wohnt, der gläubig geworden ist, in dem Moment zur weltweiten Gemeinde hinzugetan wird. Es wird viel gelehrt, dass es ein extra besonderes Erlebnis ist im Leben eines Gläubigen. Aber wenn wir diese Schriftstellen anschauen, denke ich, wird es sehr deutlich, was es ist. Ich möchte mich von der Schrift überzeugen lassen, daher diese sieben Stellen jetzt in aller Kürze. Aber das ist ein Zeichen für Jesus, dass er Gott ist, weil er den Geist sendet, so wie Gott es im Alten Testament angekündigt hat, weil er es getan hat. Und Johannes sagt am Schluss noch, wenn wir zurückgehen ins Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 34, das ist der Sohn Gottes. Er war bei Gott und er ist Gott. Er bestätigt Jesus als Person, als Messias, den Gott sandte. Er betont hier die enge Verbindung zu seinem Vater, die auch in seinem Evangelium immer wieder in Einssein und Gleichheit zum Ausdruck kommen. Und das ist ein zentraler Punkt unseres Glaubens, dass wir an Jesus, den Christus, den Sohn Gottes, glauben. Und das ist der Punkt, den Johannes immer wieder in seinem Evangelium deutlich machen möchte. Ich habe euch all diese Zeichen und all das geschrieben, damit ihr glaubt an Jesus, dass er der Christus ist, der Sohn Gottes. Johannes 20, Vers 31. Das ist sein Programm, das ist seine Absicht mit dem ganzen Evangelium, dass wir festmachen bei Jesus und glauben, dass er der Christus ist, der Sohn Gottes. Dass wir durch den Glauben Leben haben in seinem Namen. Darum geht's, Johannes. Deswegen haben wir dieses Evangelium. Und deswegen lässt er durch seinen Namensvetter Johannes dem Täufer bezeugen, dieser ist der Sohn Gottes. In wenigen Versen haben wir so eine deutliche, eine so erhabene Vorstellung eines Menschen, eines Gottes, Jesus Christus. Und wenn Jesus Christus Gott ist, das zeigt er hier in dem dritten Aspekt auch nochmal, er hat es getan, dann wissen wir um seine unendliche Macht, um seine Größe, um seine Erhabenheit, um seine Majestät, um seine Schönheit. Und die lässt uns dahin kommen, ihn mehr zu sehen, mehr haben zu wollen, begeistert zu sein für ihn, ihn mehr anzubeten in unserem Leben, ihn mehr Raum zu geben, ihn mehr in unser tägliches Leben einzubeziehen und mit ihm mehr zu reden und von ihm mehr zu hören. Nicht nur von 10.15 Uhr bis 11.15 Uhr oder 11.30 Uhr, sondern von 11.30 Uhr bis 10.15 Uhr am nächsten Sonntag. Das ist vor allem der vernünftige Gottesdienst. Christus im Zentrum. Christus ins Zentrum rücken. So hat es Johannes letztes Mal begonnen und er tut hier nichts anderes. Er sagt, das ist Christus. Er kümmert sich um eure Sünde. Er ist der Ewige. Er ist derjenige, der Gottes Sohn ist und er ist derjenige, der auch das Leben schenkt mit dem Geist. Es geht um Christus und dass wir ihn anbeten. Dass unser Leben begleitet wird, Stück für Stück für Stück. Und immer mehr diese dunklen Ecken unseres Lebens genommen werden, dass Christus Einzug erhält. Das ist mein Wunsch für heute, dass wir dieses Ziel haben, wie ich es am Anfang formuliert habe, dass wir mit ganzer Sicherheit sagen können, ja, Jesus, du bist Herr und Gott in meinem Leben. Mein Glaube soll allein in dir gegründet sein und dadurch Lebendigkeit bei mir haben, vorherrschen. Ist Jesus Christus dein Herr und dein Gott? Wenn du grundsätzlich sagst nein, dann hat Johannes dir heute jemanden vorgestellt, der sich um dein Problem der Sünde kümmert. Er hat es schon getan und du darfst das in Anspruch nehmen. Kehr um zu ihm im Glauben, dass er das für dich getan hat. Er ist der Ewige, er ist Gott, der neues Leben schenkt. Und wenn du das bereits getan hast und sagst, ja, grundsätzlich habe ich mich unter ihm gebeugt, er ist mein Herr und mein Gott, dann möchte ich dich ermuntern, tiefer, enger in diese Beziehung hineinzugehen und begeistert zu werden von Jesus. Er hat die höchste Autorität. Und das darf sich zeigen in unseren Prioritäten, in unseren Entscheidungen, in dem, wie unser Leben ist, wie wir letzte Woche noch gehört haben, im Reden, im Tun und in unserer Einstellung. Dass alles, was unser Leben ausmacht, Christus in den Mittelpunkt rückt. Das ist mein Wunsch für mich und für uns heute. Amen.